Wir sind sündiger, als wir das je vorgestellt haben. Und wir sind geliebter, als wir das auch nur ahnen können. Das ist so eine Version von einer Zusammenfassung des Evangeliums. Einerseits sind wir sündig und andererseits sind wir so fest geliebt von Gott, von Jesus, dass wir in dieser Spannung leben müssen und leben dürfen. Wir sind in der Predigtserie über Himmel und Hölle und heute haben wir das Thema, hey, was hat Jesus wirklich gesagt zur Hölle? In früheren Zeiten hat man sehr viel über die Hölle gepredigt. Man hat sehr viel über die Hölle gehört, man hat sehr viel sich Bilder ausgemalt, wie die Hölle eigentlich ist. Man hat auch teilweise sehr viel Angst gemacht den Menschen. Und gerade im Mittelalter war der Ablasshandel florierte. Da haben viele Menschen, viele Prediger Geld gemacht, indem sie den Menschen Angst gemacht haben von der Hölle und gesagt, hey, wenn du jetzt etwas bezahlst, dann musst du nicht dahin. Und dagegen hat sich dann unter anderem Martin Luther gesetzt und seine 95 Thesen geschrieben und gesagt, hey, der Ablasshandel, das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was Gott gesagt hat. Das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat, wie das Leben sein soll. Und auch so vor ein paar Jahrzehnten war das Thema Hölle noch viel mehr präsent in den Kirchen. Und ich habe so das Gefühl, es hat abgenommen und abgenommen und abgenommen. Und der heutige Zeitgeist ist so, dass man eigentlich nicht mehr über die Hölle spricht. Dass man dieses Thema möglichst ausklammert, weil es könnte ja jemand treffen, man könnte jemand verletzen damit. Aber wenn wir über dieses Thema schweigen, dann handeln wir auch nicht richtig. Das Pendel ist von der einen Seite auf die andere Seite geschlagen. Und ja, beide Extreme sind nicht gut. Und wir müssen da einen Mittelweg finden. Deshalb die Frage, hey, was hat eigentlich Jesus gesagt zur Hölle? Wenn man die Bibel nicht so gut kennt, dann kommt vielleicht das Gefühl auf, die Bibel ist zweigeteilt. In ein altes und in ein neues Testament. Und das stimmt ja auch. Und im Alten Testament haben wir das Gefühl, ja, da kommt einem so der rachsüchtige Gott in den Sinn. Da gibt es immer Krieg, da gibt es immer irgendwelche Schlachten. Da geht es immer um Rache und um Totschlag. Aber im Neuen Testament kommt Jesus und da geht es nur noch um Liebe und um Gnade. Und wenn man dann genauer hinschaut, hey, was sagt Jesus eigentlich an vielen verschiedenen Stellen, dann merkt man, hey, er hat sehr viel über Himmel und Hölle geredet. Er hat sehr viele Gleichnisse gebracht, so, hey, im Himmelreich ist es so, im Himmelreich ist es so, im Himmelreich ist es so. Aber er hat auch immer wieder über die Hölle geredet. So etwa 10-13% von seinen Texten, die wir überliefert haben in der Bibel, handeln eigentlich von der Hölle und anderen Gerichtsurteilen, wie man da hinkommt. Ein bekanntes Gleichnis steht in Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Ihr dürft es auch nachlesen in der Bibel, die da bei euren Plätzen ist, Seite 1442. Da heißt es, Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt. denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hierher kommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie wollen. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Jesus erzählt dieses Gleichnis und es ist ein Gleichnis, es ist so nicht historisch passiert. Spannend ist, es ist das einzige Gleichnis, wo so Namen verwendet werden wie Abraham und Lazarus. Der Reiche selbst hat keinen Namen. Und im Vers 23 steht, so in der Neues Leben Übersetzung, das Totenreich. Der Reiche kommt ins Totenreich. Und die Luther-Übersetzung schreibt hier Hölle. Aber die meisten deutschen Übersetzungen nehmen jetzt den Begriff Totenreich. Und im griechischen Urtext steht hier das Wort Hades. Und Hades ist auch so von der griechischen Mythologie her so ein Wort. Das ist auch so das Reich der Toten, das ist eigentlich ein bekannter Begriff. Aber es ist sehr unüblich für Jesus, dass er dieses Wort verwendet. Jesus redet, wenn er von Hölle spricht, spricht er viel mehr von Gehenna. Aber in diesem Ort, spricht in diesem Gleichnis, redet er von Hades. Doch dazu kommen wir später noch. Hey, Jesus malt so ein Bild uns vor Augen. Es gibt das Totenreich. Und eigentlich ist das Totenreich so zweigeteilt. Die Frage ist, ist das ein Reich, sind das zwei Reiche? Jedenfalls in der Mitte ist ein tiefer Graben. Und auf der einen Seite ist die gute Seite und auf der anderen Seite ist die schlechte Seite. Das wird ziemlich klar in diesem Gleichnis. Und der reiche Mann erleidet Qualen auf der schlechten Seite. Doch zu wem spricht Jesus dieses Gleichnis? Weil Jesus ist gerade im Gespräch mit den Pharisäern. Und er hat den Pharisäern ein Gleichnis erzählt, wie ein Verwalter mit Geld umgeht und dass man das richtig gehen, wie man das richtig setzt und sagt, hey, und er sagt eigentlich Quintessenz, hey, das Geld ist nicht das Wichtigste. Geld ist nicht wichtig. Und dann heißt es von den Pharisäern, die Pharisäer, die sehr an ihrem Geld hingen, spotteten über Jesus, als sie das hörten. Da sagte er zu ihnen, in der Öffentlichkeit wollt ihr gut dastehen, aber Gott kennt eure bösen Herzen. Was in dieser Welt hoch angesehen wird, ist in Gottes Augen ein Gräuel. Und daraufhin erzählt Jesus dieses Gleichnis vom Lazarus und vom reichen Mann. Die Pharisäer zählten zu den Gelehrten, sie zählten zur Elite, sie kannten die heiligen Schriften, doch sie waren auch sehr um ihren eigenen Vorteil bedacht. Damit sie sicherlich nicht zu kurz kommen, aber wie es auch in der heutigen Gesellschaft ist, die Elite, die Reichen, die kommen eigentlich nie zu kurz. Aber sie haben manchmal das Gefühl, sie kämen zu kurz. Und die Vorstellung war aber, wenn man reich ist, dann ist Gott einem wohlgesonnen. Und wenn man arm ist, dann ist man weniger wert und hat weniger Gnade vor Gott gefunden. Und mit diesem Gleichnis zeigt Jesus auf, dass das nicht so ist. Es ist vor allem ein Gleichnis gegen ein Wohlstandsevangelium. Wo Jesus ganz klar sagt, hey, das geht nicht. Es geht nicht darum, möglichst reich zu sein, weil sonst endest du sehr schnell da. Und der Vers 25 macht das deutlich. Doch Abraham sagte zu ihm: Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. In diesem Gleichnis werden die Werte sogar umgedreht, die die Pharisäer hatten. Aber bedeutet dies dann, dass man einfach arm durchs Leben gehen muss und dann ist gut? Und dass man, wenn man reich ist, dass es immer schlecht ist? Nein, ich glaube, das kann man nicht aus diesem Gleichnis lesen. Aber man darf sich nichts auf seinen Reichtum einbilden. Man könnte dieses Beispiel noch, oder dieses Gleichnis noch viel mehr analysieren, was da alles drinsteht. Aber ich möchte einfach da hinaus, hey, in diesem Gleichnis geht es nicht mal um Glauben. Aber das Bild, das Jesus in diesem Gleichnis auch aufzeichnet, ist, dass es gibt zwei Seiten. Und diese zwei Seiten sind getrennt. Und niemand kann diese Seiten überwinden, weder von der einen noch auf die andere, noch von der anderen auf die eine Seite. Und wenn du mal auf einer Seite bist, dann bist du da. Und der Reiche in diesem Gleichnis hat ja nicht mal den Anspruch, auf die gute Seite zu kommen. Es wäre für ihn genug, wenn der Lazarus ein bisschen Wasser zu ihm bringt und ihm ein bisschen kühlt. Doch er bleibt getrennt von der guten Seite. Und der Reiche merkt dann, hey, für mich selbst, wenn ich gestorben bin, ist keine Änderung mehr möglich. Und dann ist er sehr altruistisch und denkt, weißt du was, dann schick doch den Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt, deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Und der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Hey, der Reiche möchte, dass Lazarus zurück zu den Lebenden geht und seine Brüder warnt und sagt, hey, das ist ein schlechtes Leben, kehrt um. Und Abraham sagt, hey, sie haben schon genug Warnungen bekommen. Sie müssen nur die Heiligen Schriften lesen, dann wüssten sie es. Doch diese Schriften sind ihnen nicht genug. Er sagt, ja, die sind schon alt, es braucht ein persönliches Gespräch, ich brauche jemanden, der auf mich zukommt, mir das so klar beweisen kann. Es kann nicht irgendjemand sein, es muss jemand von den Toten sein, der aufersteht und erst dann würden sie glauben. Und dann heißt es doch, Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Dieser letzte Satz von Jesus ist eine Punchline. Es ist eine ganz klare Ansage, hey, nicht mal dann werdet ihr glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Und ein paar Wochen später steht er von den Toten auf und sie glauben ihm nicht. Sie glauben nicht, dass er auferstanden ist. Denn er ist genau der, der das tut. Er steht aus dem Totenreich auf, er geht dahin. Jesus macht klar, dass wir genügend gehört haben, dass wir keine Ausreden haben. Wir haben alle Entscheidungsgrundlagen, um eine Entscheidung zu treffen. Und er macht eigentlich klar, wir müssen diese Entscheidung im Diesseits treffen. Wir können diese Entscheidung nicht auf irgendwann verschieben, weil irgendwann ist es zu spät. Dieses Gleichnis zeigt uns auch die Dringlichkeit auf. Einerseits auf zwei Arten. Einerseits, hey, wenn du Christ bist, lebe bewusst nach dem. Nach dem, was Gott sagt. Und sage es auch weiter. Dieser Graben des Totenreiches im Gleichnis ist unüberwindbar. Doch im Diesseits kannst du Gräben überwinden. Auch wenn es dich Mut und Überwindung kostet. Aber der Graben ist nicht so groß. Vielleicht ist es einfach nur der Graben zum Nachbarn oder zu den Eltern, zum Ehepartner, zu den Freunden, zum Arbeitskollegen. Du kannst von deinem Glauben erzählen. Du kannst von Jesus erzählen. Auch mal über die Teile, die nicht nur nett sind. Und vielleicht ist es auch mal dran und sagen, hey, du hast jetzt schon genug gehört. Wäre eine Entscheidung dran. Und den Mut haben, jemanden zu einer Entscheidung aufzufordern, braucht Überwindung. Das mag vielleicht unbequem sein, aber im Vergleich zu den Qualen, die Jesus uns beschreibt, ist es nicht viel, wenn es für uns unangenehm ist. Und andererseits, wenn du nicht Christ bist und du dir vielleicht unsicher bist, hey, stimmt das alles? Ich habe noch Fragen. Dann schieb die Fragen nicht auf, sondern mach dich dahinter, kläre deine Fragen, suche die Antworten, schieb sie nicht auf und triff dann eine Entscheidung. Will ich mit Jesus leben oder nicht? Weil ich glaube, es benötigt eine Entscheidung. Ich glaube, wir Christen sind dazu aufgefordert, von dem zu erzählen. Ich persönlich, ich hätte am liebsten Allversöhnung. Wäre mir ehrlich gesagt ein lieberes Konzept. Wenn es einfach heißt, hey, alle kommen in den Himmel, es spielt absolut keine Rolle. Aber ich lese es in der Bibel nicht so. Und ja, es ist vielleicht auch ein Teil, der mir Mühe macht. Und es ist ein Teil, der unbequem ist. Als Christ und als Christsein. Aber es ist ein sehr wichtiger Teil davon, sich dieser Dringlichkeit bewusst zu werden. Hey, Jesus erzählt aber nicht nur dieses Gleichnis über die Hölle, sondern er erzählt immer wieder über die Hölle. Doch er benutzt damit nicht das Wort Hades, welches in dem ersten Gleichnis vorkommt, sondern er benutzt eben das Wort Gehenna. Und Jesus spricht mehrmals von der Hölle als Gehenna. Und Gehenna ist so, also ein griechisches Wort. Und Gehenna ist die griechische Schreibweise und beschreibt im Hebräischen das Hinnom-Tal. Das Gehinnom ist eigentlich das Tal, das da genannt wird. Und das ist ein Tal südlich von Jerusalem. Und im Alten Testament fällt Israel vom Glauben ab. Und sie errichten dann in diesem Tal so einen Altar für den Götzen Moloch. Und sie fangen dann an, Kinder zu opfern für diesen Götzen in diesem Tal. Und Jeremia beschreibt das so, dass Gott dann eingreift und sagt, hey, er verurteilt sie da und sagt, denn die Judäer haben getan, was mir missfällt, spricht der Herr. Sie haben ihre Gräuelbilder gesetzt in das Haus, das nach meinem Namen genannt ist, um es unrein zu machen. Und haben die Höhen des Tophets im Tal Ben Hinnom, das ist eben dieses Tal, gebaut, um ihre Söhne und Töchter zu verbrennen, was ich nie geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Doch sie haben das getan. Und nach einer gewissen Zeit hört dieser Kult auch wieder auf, dieser Moloch-Kult. Doch es wird gesagt, hey, dieser Ort wird nie mehr normal sein. Er wird verflucht und nichts Heiliges dort kann geschehen oder wird geschehen. Und es geht dann so weit, dass man diesen Ort hat und das ist dieses Tal heute. Also im unteren Bereich, also oben ist noch die Stadt Jerusalem. Jerusalem ist ja in den letzten 2000 Jahren ziemlich viel gewachsen. Aber in diesem Tal, in dieser Grünfläche, da seht ihr, hey, da wurde nichts gebaut. Da ist ja bis zum heutigen Tag nichts gebaut. Weil sie gesagt haben, hey, da zu bauen ist nicht gut. Und das haben nicht nur die Israeliten gemerkt und gesagt, das haben auch die Muslime gesagt, hey, da bauen wir sicher nicht mehr. Das ist bis zum heutigen Tag, hat es ein paar Straßen und so, aber es stehen da keine Häuser, weil man gesagt hat, hey, da wollen wir nicht hin, da geschieht nichts Gutes. Und diesen Ort hat man dann gebraucht, um Leichen von Verbrechern in dieses Tal zu werfen. Die hat man dann gesteinigt in Israel und dann haben gesagt, ja, wo werfen die hin, wir wollen sie nicht in der Stadt, also werfen wir sie in dieses Tal hinein. Und weil dieses Tal dann so, also es hat ein paar Leichen da und dann hat man gesagt, ja, wir haben sonst viele Abfälle, wir schmeißen alles da in dieses Tal hinein. Tierabfälle und andere Abfälle, wir schmeißen eigentlich alles in dieses Tal hinein und es wird zu so einer riesigen Mülldeponie. Und man wirft einfach alles hinein und damit sich keine Seuchen von diesem Tal ausbreiten, haben wir gesagt, okay, dann zünden wir das alles an. Und es hat angefangen zu brennen. Und es brennt und es brennt und es brennt. Und sie hat dann damals nicht so gut funktionierende Kehrichtsverbrennungsanlagen, sondern einfach diese Mülldeponie und dieses Feuer. Und das Feuer ging nicht aus, weil sie auch immer neues Material hineingeworfen haben. Es war ein Feuer, das niemals ausging. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses Feuer hat auch fürchterlich gestunken. Und Jesus vergleicht genau diesen Ort, dieses Tal, mit der Hölle. Es gibt in der Bibel nur wenige Hinweise, wie die Hölle ist. Wir können uns kein definitives, kein konkretes Bild machen. Einerseits beschreibt Jesus die Hölle als Ort äußerster Finsternis, also in Matthäus 8 und in Matthäus 25, in Matthäus 25, Vers 30, heißt es, es ist ein Ort äußerster Finsternis. Andererseits sagt Jesus auch, es ist ein Ort von ewigem Feuer. Auch in Matthäus 25, Vers 41. Es ist ein Ort von Heulen und Zähneknirschen. Matthäus 13 und Matthäus 25. Es ist ein schrecklicher Ort. Aber dann merkt man irgendwie, ja, ist es jetzt äußerste Finsternis oder brennt da ein Feuer oder wie geht das genau zusammen? Ist beides da? Ist es ein Feuer, das kein Licht ausstrahlt? Es geht teilweise über unsere Vorstellung hinaus. Genauso wie der Himmel über unsere Vorstellungen hinausgeht. Und dann ist so die große Frage, hey, wieso erschafft Gott überhaupt eine Hölle? Jesus spricht immer wieder über die Hölle. Doch es ist nicht seine Absicht, dass die Menschen in die Hölle kommen. Sein Fokus ist ein ganz anderer. Sein Fokus ist immer, wie es heißt in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sein Fokus ist in Lukas 19, Vers 10, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen. 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Also das ist nicht etwas, ein Zitat von Jesus, sondern das steht da im Petrusbrief. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert. Man könnte meinen, ja, wieso kommt Jesus nicht schon jetzt? Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Jesus legt den Fokus auf die Umkehr, auf die volle Zuversicht, in die Zukunft blicken zu können. Doch er zeigt eben auch klar auf in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Hölle ist vor allem ein Ort, der von Gott getrennt ist. Und diese Entscheidung wird im Diesseits getroffen. Denn wer jetzt keine Beziehung zu Gott will, wird wohl auch in Ewigkeit keine Beziehung mit ihm haben wollen. Und wenn du jetzt Gott komplett ablehnst und sagst, hey nein, ich will nichts mit diesem Gott zu tun haben, dann respektiert er deine Entscheidung. Und C.S. Lewis hat es mal gesagt, hey, am Ende des Lebens gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen, die sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und die anderen Menschen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und du darfst getrennt von mir sein. Aber es ist nicht einfach ein normales, befreites Aufleben, sondern es fällt damit auch alles Gute weg. Liebe, Freude, Frieden und so viel weiteres Positives fällt dann weg. Wieso erschafft Gott dann eine Hölle? In Matthäus 25 möchte ich euch noch einen Vers vorlesen. Da spricht Jesus über das Weltgericht. Nächste Woche wird es noch mehr über Gericht gehen. Aber da heißt es, also da ist ein Gleichnis, wie Jesus sagt, hey, am Ende der Zeit trennen wir Schafe von Ziegen und wir teilen das auf und die einen haben es gut gemacht und die anderen haben es schlecht gemacht. Und dann sagt er, dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Eigentlich gibt es dafür die Hölle. Für den Teufel. Dass der Teufel nicht im Himmel ist. Dass die Dämonen nicht im Himmel sind. Dafür ist eigentlich die Hölle da. Und Gott möchte nicht, dass die Menschen da sind. Und wenn die Menschen sagen, ich will da aber hin, dann respektiert er diese Entscheidung. Und im Thessalonicher Brief, da schreibt dann Paulus, hey, sie werden mit ewigem Verderben bestraft werden und für immer vom Herrn und seiner herrlichen Macht getrennt sein. Die Bestrafung ist vor allem die Trennung von Gott. Das ist das Krasse an der Hölle. Es ist eine Trennung von Gott. Und das kann uns traurig machen, das kann uns betrübt machen, das kann uns vielleicht auch depressiv machen. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte uns einfach auch eine Dringlichkeit aufzeigen damit. Wir haben Zeit auf dieser Erde. Manche sagen, wir haben viele Jahre, manche sagen, so ein Leben ist schon sehr kurz. Und wir wissen auch nicht genau, wann es endet. Aber es zeigt uns auch diese gewisse Dringlichkeit auf. Für uns selbst, aber auch für unsere Mitmenschen. Damit wir unsere Bequemlichkeit überwinden und dieses anderen Menschen auch zutrauen können. Auch wenn sie uns vielleicht deshalb ablehnen. Weil wenn du die beste Botschaft der Welt hast, ist es vielleicht ein bisschen gemein, wenn du diese für dich behältst. Amen. Wir hören jetzt ein Musikstück, nochmal das Instrumental von Gratitude. Und ja, ihr dürft euch darüber Gedanken machen, was ist euch hängen geblieben? Was hat euch betroffen gemacht? Wo möchtet ihr dranbleiben? Ja.